Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Mein Name ist Markus Wollweber.
Mein Name ist Burkhard Binnewies.
Bei uns gibt's spannende Diskussionen,
spannende Themen,
spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich.
Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht.
Heute haben wir Dr. Christian Klähne zu Gast. Er ist seit Sommer 2024 Leiter des Finanzamts für Fahndung und Steuerstrafsachen in Oldenburg. Ich bin neulich nach Niedersachsen gefahren und meinte, nach Norddeutschland zu fahren. Und einen Tag später hatte ich eine Videokonferenz mit Mandanten aus Schleswig-Holstein, die mir dann erklärt haben, ich sei in Oldenburg noch lange nicht in Norddeutschland angekommen. Aus Kölner Sicht ist das natürlich Norddeutschland. Herr Klähne hat Jura studiert in Osnabrück und in Leiden, hat das kombiniert mit der Betriebswirtschaftslehre, was man in Osnabrück ja sehr gut machen kann. Dann erfolgte die Promotion im Umwandlungsrecht, ein kurzes Intermezzo als Anwalt, und seit 2003 ist Herr Klähne in der Finanzverwaltung, hat da verschiedenste Stationen durchlaufen, schwerpunktmäßig hat er sich in der Betriebsprüfung getummelt und wie gesagt ist seit Sommer 2024 Leiter des Steuerstrafsachenfinanzamts Oldenburg. Herr Klähne, eine Frage steht bei uns immer am Anfang. Wie sind Sie zum Steuerrecht gekommen? Denn aus Ihrer Vita der Ausbildung kann man es ja nicht unbedingt entnehmen. Insbesondere haben Sie im Umweltrecht promoviert und nicht etwa im Steuerrecht promoviert. Wie sind Sie dann auf Steuern gekommen?
Auf Umwegen, wie man immer so schön sagt, oder spät. Tatsächlich erst so richtig ins Steuerrecht gekommen durch die Finanzverwaltung. Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt an der Universität Osnabrück waren für mich eigentlich nur in der ersten Zeit Buchführung, Bilanzen, Jahresabschluss. Das hat mich nicht so richtig gepackt. In tatsächlich Holland, in Leiden an der Universität, war das Europarecht, was mich wirklich, da habe ich, ja, kann man so sagen, Feuer gefangen. So im Kontext europäische Geschichte, Integration, EuGH, Rechtsprechung. Und das finde ich auch tatsächlich noch interessant und kann man auch schöne Parallelen ziehen. Und dann kam eigentlich die Promotion im europäischen Umweltrecht durch ein Institut in Osnabrück, also durch einen Professor. Und eigentlich hätte an dem Ende der Promotion die logischere Konsequenz, hätte mein Professor vielleicht auch gewollt, wäre eigentlich eher gewesen, ich gehe in eine Spezialkanzlei oder ich gehe ins Ministerium, das wäre ihm, glaube ich, am liebsten gewesen, oder in die Wissenschaft sogar. Das waren so eigentlich die klassischen Möglichkeiten. Und das hätte aber auf jeden Fall eine Ortsveränderung bedeutet. Und ich finde, Oldenburg ist Norddeutschland, Oldenburg in Niedersachsen. Und das hatte mehrere Gründe, weswegen ich dort bleiben wollte. Vor allen Dingen meine Frau, die da dort schon beruflich Fuß gefasst hatte. Und wir wollten also in Oldenburg bleiben. Und damit waren dann bestimmte berufliche Möglichkeiten eigentlich ausgeschlossen. Und ich hatte neben der Promotion in der Anwaltskanzlei gearbeitet. Und das fand ich sehr interessant. Hatte ich also vorher gar nicht so auf dem Schirm, Anwalt zu werden, fand ich dann aber sehr spannend. Und dann habe ich mich ja bei der Frage, wie ist das eigentlich als selbstständiger Anwalt oder wenn du jetzt in dieser Partnerschaft da aufgenommen wirst, ne, das stand dann nämlich relativ konkret zur Debatte, das Angebot war da, ja, dann muss ich mich um steuerliche Fragen kümmern. Und außerdem, das war eine Kanzlei mit 8 Berufsträgern und 4 Notaren. Und da habe ich gemerkt, gerade bei den Notariatssachen spielt der Steuerberater eine Riesenrolle. Das Steuerrecht spielt eine große Rolle. Und da habe ich gemerkt, da habe ich Lücken. Also da habe ich mich im Studium nicht drum gekümmert. Wie gesagt, das fand ich gar nicht so spannend. Und da habe ich mich dann dazu entschieden, nochmal, bevor ich sozusagen in dieser Anwaltskanzlei tätig werde, könnte ich ja auch nochmal die öffentliche Verwaltung, Finanzverwaltung ausprobieren. Habe mich dort beworben, eigentlich am Anfang so mit der Option, doch nach einer Zeit wieder auszusteigen. Da geht auch gleich die Frage in die Runde, wie das eigentlich bei Herrn Wollweber war. Der war ja auch mal in der Finanzverwaltung war, wenn ich das richtig war.
Ja, richtig.
Also es war schon nicht ein fester Plan, aber schon die Option zu sagen, okay, du guckst dir das mal an für ein paar Jahre und dann kannst du Steuerrecht und dann kannst du immer noch mal sehen, ne, ob du doch wieder in die Kanzlei gehst. Da machst du dann ein bisschen Umweltrecht, später vielleicht Notariat. Und das schien mir dann eigentlich eine interessante Idee zu sein. Ja, und der zweite Grund war, ich hatte 2 Freundinnen, die in der Finanzverwaltung angefangen hatten und die waren
total
begeistert.
2 Freundinnen gleichzeitig, Herr Klähne.
Jetzt ja, das waren beides. Ja, das eine, na gut, war die Freundin meiner Frau, also eine Und das andere war die Ehefrau von meinem Referendararbeitsgemeinschaftsleiter tatsächlich. Also keine Freundin in der Beziehung, also in der Liebesbeziehung. Und die waren überzeugte Finanzbeamtinnen. Und das war dann so eigentlich der Punkt, der den Ausschlag gegeben hat, zu sagen, ja, das probierst du, ne, das machst du mal. Und dann hat mich doch das überrascht. Man hat ja gewisse Vorurteile gegenüber dem Finanzamt und denkt so, wie ist das da wohl? Und mir hat es ja deutlich besser gefallen, als ich das erwartet habe. Wie läuft das ab? Ich habe tatsächlich im Bewerbungsgespräch, fing das schon super an. Also ich war relativ offen und habe gesagt, ich wüsste nicht, ob das wirklich das Richtige für mich wäre. Und damit wurde recht entspannt umgegangen. Ich habe noch im Ohr, wie der Finanzpräsident wortwörtlich zu mir sagte, wenn es Ihnen nicht gefällt, dann werden Sie als Steueranwalt. Das hat mir gleich gefallen, dass man da eigentlich relativ entspannt mit umgegangen ist. Und das habe ich mir auch gemerkt. Also wenn sich jetzt bei uns jemand bewirbt und sagt, naja, ich bin mir noch gar nicht so sicher, dann würde ich nicht sagen, hey, das passt nicht. Also es ist also eine gute Sache. Und dann gab es wie bei allen so ein Trainee-Jahr, dass man an der Bundesfinanzakademie die theoretische Ausbildung hatte und dann praktisch im Finanzamt. Wir nennen das Einweisungsjahr. Ich würde sagen Trainee-Jahr. Und das hat mir schon recht gut gefallen. Und so richtig schön war es dann für mich, als ich als erste Station BP-Sachgebietsleiter war. Ich habe in der Einweisungszeit schon selber einen Fall geprüft als Betriebsprüfer. So, naja, richtiger Betriebsprüfer war ich nicht, aber ich habe so einen Fall geprüft. Das fand ich total spannend. Und dann durfte ich so eine Betriebsprüfungsstelle übernehmen. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich bin also total dankbar dafür, so viele interessante Betriebe da gesehen zu haben. Und dann passte das natürlich auch privat irgendwie ganz gut. Ich habe dann geheiratet und bekam Kinder. Und das war dann, glaube ich, auch noch ein bisschen auch einen bestimmten Grund, warum man gesagt hat, ach, in der Verwaltung sind diese Dinge doch etwas einfacher, wenn beide Ehepartner berufstätig sein wollen. Und ja, es hat dann doch viel Spaß gemacht in der Finanzverwaltung. Und da habe ich dann also spät Steuern gelernt. Also ich würde sagen, bevor ich in der Finanzverwaltung angefangen habe, war da noch nicht viel vorhanden.
Ja, Sie haben zwei Aspekte erwähnt, die ich gerne aufgreife. Das eine ist, dass Sie geliebäugelt haben mit dem Anwaltsberuf und später dann auch mit dem Notariat und haben sich gedacht, ja, ohne Steuern kann ich das eigentlich gar nicht bewerkstelligen. Das ist ja ein Gedanke, wenn man einmal im Leben Steuerrecht macht oder auch gelernt hat, sich damit beschäftigt, dann meint man ja, wie können eigentlich Handelsrechtler, wie können Gesellschaftsrechtler, wie können Notare, wie können Umweltrechtler, wie können die eigentlich ohne Steuerrecht leben, ohne tagtäglich die Berufshaftpflichtversicherung anzurufen? Das ist ja wirklich so ein Gedanke. Ich wollte auch mal Notar werden, habe ich eine kurze Zeit mit geliebäugelt und habe dann auch gesagt, ja, Steuerrecht musst du da, wenn du da gestalten willst, in jedem Fall lernen. Und bin dann erst in die Kanzlei Streck und so wie Sie in der Finanzverwaltung hängen geblieben sind, bin ich in der Kanzlei Streck hängen geblieben. Das ist das eine, was ich gerne aufgreife. Und das zweite, dass Sie sagen, ja, da saß mir im Bewerbungsgespräch jemand gegenüber, der ganz souverän gesagt hat, ja, finden Sie heraus, ob es Ihnen bei uns gefällt. Und das habe ich vor einigen Jahren auch einem jungen Juristen gegenüber gesagt, nämlich dem Dr. Jens Reddig. Der saß bei uns im Bewerbungsgespräch vor vielen Jahren und hat gesagt, Herr Binnewies, ich weiß eigentlich nicht, ob ich Anwalt werden soll oder ob ich Richter werden soll. Und da habe ich die gleiche Antwort gegeben. Ich sage, Herr Reddig, probieren Sie es aus. Und dann hat er zeitgleich mit Markus Wollweber bei uns angefangen als junger Anwalt und hat sich sehr wohl gefühlt, hat sich ins Steuerrecht eingearbeitet, ein ganz hervorragender Jurist. Und dann kam 2,5 Jahre später bei ihm der Anruf von dem Präsidenten des Finanzgerichts Münster, der ihn angerufen hat, wollen Sie nicht doch lieber Richter werden? Und er schwankte immer 50-50 und dann hat seine Frau auch eine gewisse Rolle gespielt aufgrund der Bindung an Münster oder die Nähe von Münster. Und dann ist er als Finanzrichter nach Münster gegangen und heute ist er ja bekanntlich schon seit einigen Jahren sehr jung Richter beim BFH. Aber das zahlt sich, glaube ich, immer aus, wenn man da ganz einfach diese Großzügigkeit hat und sagt, probieren Sie es aus. Und wir freuen uns immer, wenn natürlich die jungen Juristen bei uns bleiben. Wir können damit leben, wenn sie in die Finanzverwaltung gehen nach einiger Zeit. Wir können auch gut damit leben, wenn sie zum Finanzgericht gehen, womit wir nicht leben können. Und das kommt Gott sei Dank ausgesprochen selten vor, wenn sie zu anderen Anwaltskolleginnen oder Anwaltskollegen gehen. Daran haben wir dann zu knacken. Aber wenn der Wechsel in die Finanzverwaltung stattfindet oder in die Finanzgerichtsbarkeit, das sind einfach Perspektiventscheidungen, Lebensentscheidungen, mit denen wir wunderbar leben können. Und jetzt muss Herr Wollweber noch Ihre Frage beantworten. wie er den Weg aus der Finanzverwaltung wieder zurückgenommen hat, glaube ich.
Also mein Ansatz ist, den ich auch mir über die vielen Jahre sozusagen nicht antrainiert habe, aber erfahren konnte, dass jeder das beruflich machen sollte, wenn er Erfüllung finden soll, was ihm am meisten liegt. Und bei mir war es so, ich bin Vollblutanwalt, ich habe das von der ersten Sekunde gemerkt. Und das ist aber bei jedem anders, genau wie beim Fußball. Der eine ist Mittelstürmer, der andere ist Verteidiger, innen, außen, Torwart. So sind die Begabungen oder auch die Begeisterungsfähigkeit für unterschiedliche Rollen eben unterschiedlich. Und so einfach war es bei mir, dass ich sozusagen ein Stück weit meine Bestimmung im Anwaltsberuf gefunden habe. Was ich bei Ihnen, Herr Kläne, aber super interessant finde, dass Sie ja während Ihrer beruflichen Laufbahn unterschiedliche Perspektiven einnehmen konnten. Als Anwalt, vorher schon als Referendar, dann in der Betriebsprüfung und jetzt eben in der Steuerfahndung, das Vorsteuer eines solchen Finanzamts. Frage, nach all den Jahren, gab es da auch jetzt im Jahr 24 noch das ein oder andere Aha-Erlebnis, wo Sie gesagt haben, Mensch, jetzt wo ich sozusagen die steuerstrafrechtliche Brille aufhabe, habe ich noch einen Erkenntnisgewinn dazu gehabt?
Auf jeden Fall. Also mehr als ich mir vorgestellt hätte. Ich glaube, man muss immer offen sein und bleiben. Das ist super wichtig. Wenn ich das Gefühl hätte, ich lerne nichts mehr dazu, wäre das für mich ganz, ja, schade. Und ich lerne im Moment noch sehr viel dazu. Also ich habe vorher Steuern gemacht und jetzt mache ich Strafe. Das ist was ganz anderes. Ich brauche Dinge, die ich zuletzt, wo ich mich im Studium mit beschäftigt habe. Ja, und das ist interessant. Das ist spannend. Das ist auch herausfordernd. Also das ist fast so gravierend wie der Wechsel nach der Promotion, wo man in einem Spezialbereich unglaublich fit ist und da ja Spezialwissen aufgebaut hat, dann schmeißt man das ein bisschen in die Ecke und sagt, ich mache was anderes. War zwar die Idee, das zumindest noch teilweise zu benutzen, aber das ist ja mit dem Wechsel in die Finanzverwaltung, habe ich ja etwas, wo ich mich sehr intensiv mit beschäftigt habe, weggetan. Und ich würde sagen, das erinnert mich fast ein bisschen daran, jetzt dieser Wechsel in der Finanzverwaltung vom Veranlagungsfinanzamt hin zum Finanzamt für Fahndung und Strafsachen, das ist schon tatsächlich ein ziemlicher Wechsel, weil der Ansatz hier nochmal was anderes ist. Also Legalitätsprinzip und wir sind ja so eine Mischbehörde. Also wir nehmen staatsanwaltliche Aufgaben wahr, ne, in gar nicht so geringem Umfang. Und die Steuerfahndung, das ist ja vielleicht auch interessant, ist tatsächlich die Steuerpolizei für alle Fälle. Also das ist ja nicht vergleichbar mit der Finanzverwaltung, sondern eher mit der Polizei, mit der Kriminalpolizei. Und da geht's wirklich vom kleinsten Vergehen, wo ich ja auch sagen muss, das kann ich auch nicht alles abräumen. Ich muss mich da auch manchmal um gewisse Kleinigkeiten kümmern. Genau wie der Ladendieb, auch wenn er nur einen Schokoriegel klaut. Ne, da muss die Polizei ja zumindest irgendwann auch mal ein bisschen was tun. Das kann ich nicht alles abtun. Das heißt, auch um ganz kleine Sachen muss man sich kümmern. Aber bis hin zu den allergrößten Fällen. Also die machen wir auch. Das findet alles in einem Haus statt. Von ganz klein bis ganz groß. Und das ist natürlich total spannend. Und auch total neu. Ne, dass man wirklich das so bei mir im Finanzamt für Fahndung und Strafsachen Oldenburg, der Zuständigkeitsbereich ist ziemlich groß, also sind für mehrere Millionen Menschen zuständig. Das ist schon dann auch ein ziemlicher räumlicher Bereich und dann auch von der Spannbreite der Tätigkeiten vom kleinen, ich sag mal, Rentner sind eher nicht so, aber ich sag mal, der Lehrer, der da mogelt, ne, bis hin zum Konzern, der mit dabei ist. Ne? Alles im Spektrum. Also nur im Strafsachenbereich, um das zu vervollständigen, kann die Staatsanwaltschaft natürlich Sachen an sich ziehen und geben wir dann bestimmte Fälle natürlich ab. Ne? Aber für bestimmte Dinge sind wir ja wie die Amtsanwaltschaft in der Staatsanwaltschaft. Die bearbeiten wir auch strafrechtlich zu Ende.
Jetzt sagten Sie ja zu Recht Mischbehörde, weil das ja eine Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen Steuerrecht und Strafrecht ist. Und zu dieser Schnittstelle haben Sie sich hinentwickelt. Wenn wir das mal auf die Gerichte übertragen. Jetzt gibt es natürlich bei den größeren Landgerichten schon recht versierte Wirtschaftsstrafkammern, die auch steuerrechtliche Kenntnisse haben. Genauso landen diese Fälle aber auch vor Strafkammern und insbesondere auch vor Amtsgerichten, wo natürlich die steuerrechtliche Expertise nicht vorhanden ist. Aus Ihrer Erfahrung jetzt als Leiter einer, wenn wir es so nennen, dieser Mischbehörde an der Schnittstelle zwischen Steuerrecht und Strafrecht, würden Sie es aus Ihrer Sicht begrüßen, wenn das bei den Gerichten ebenso dann Mischkammern wären, wo Strafrichter in einer Kammer sitzen, gemeinsam mit Finanzrichtern in einer Kammer sitzen, um da mehr Know-how steuerrechtlich in die Wirtschaftsstrafkammern hineinzutragen?
Ich überlege kurz. Ich halte das für eine gute Idee. Es ist ja, wenn ich denke so ein bisschen zurück an meine Fälle, die ich hatte. In der Betriebsprüfung, dann weiter in der Rechtsbehelfsstelle, landet der Fall beim Finanzgericht. Und parallel läuft das Strafverfahren und auch der Strafprozess. Und da ist es ja schon die Situation, dass die Gerichte so ein bisschen gucken, ne, was macht das Finanzgericht, beziehungsweise was macht das Strafgericht. Ne? Und wenn das zusammenlaufen würde, wäre das sicherlich eine gute Idee.
Denn wir haben also immer wieder, ganz selten zwar, aber es kommt immer mal wieder vor, dass wir Mandanten haben, die steuerstrafrechtlich verurteilt sind, auch zu Freiheitshinterziehung verurteilt sind. 3 Jahre sitzen die ab und nach 7 Jahren entscheidet der Bundesfinanzhof, dass diese Steuer niemals zu Recht festgesetzt wurde. Und das den Mandantinnen und Mandanten zu erklären, dass die Strafgerichte völlig unabhängig sind von den Finanzgerichten, die sind nicht verpflichtet auszusetzen das Strafverfahren, bis ein Finanzgericht rechtskräftig entschieden hat, das ist natürlich für Steuerpflichtige sehr schwierig zu verstehen und nachzuvollziehen. Und von daher ist das doch, glaube ich, auch Herr Mellinghoff hat ja vor Jahren als Präsident des Bundesfinanzhofs diese Anregung gemacht, sollte man da nicht gemischt gesetzte Strafkammern bilden, um da eben Know-how von beiden Seiten drin zu haben.
Ja, die Fälle gibt es ja auch umgekehrt. Also das kann man sagen. Es gibt ja auch eben keine Bindung rechtlich. Das sind parallele Verfahren. Und da steckt natürlich viel Spannungspotenzial drin. Ne? Also diese Betriebsprüfung mit der Mitwirkungspflicht und dann das Strafverfahren mit Nemo Tenetur, ne, wo ich eigentlich nicht mitwirken muss. Das ist schon natürlich auch eine spannende, sag ich mal, Lage, die man da vorfindet und mit der man ja auch sehr sensibel umgehen muss. Ne? Also es ist ja auch eine Verantwortung, die man dann hat, die ich auch fühle und spüre, das auch vernünftig übereinander zu bringen.
Herr Streck hat früher immer gesagt, also jetzt nicht wörtlich, aber dem Inhalt nach, ein Verfahren, ein Strafverfahren, das vor Gericht landet, ist irgendwie vom Berater falsch behandelt worden. Das ist so die uralte Welt, so aus den 80er, 90er Jahren, wo eben dieser kooperative Gedanke, dass Berater und die Steuerfahndung respektive Straf- und Bußgeldsachenstelle die Sache gemeinsam vom Eis bekommt, eben noch sehr viel stärker ausgeprägt war. Jetzt haben wir eben unterschiedlichste Grundsatzentscheidungen des BGH, insbesondere aus dem Jahr 2009 zur Strafzumessung und so weiter. Andererseits spielt ja im täglichen Doing dieser kooperative Gedanken eine immense Rolle, weil die Sachen auch sehr komplex sind und anders möglicherweise auch vom Arbeitsvolumen gar nicht bewältigt werden können. In der medialen Wahrnehmung ist das ja eher verpönt. Ne? Da heißt es, da findet so etwas hinter geschlossenen Türen statt, da wird rumgeschummelt und gemagelt und getan. Wie ist da Ihre Sichtweise auf diesen kooperativen Grundgedanken, gerade im außergerichtlichen Bereich, der ja verfahrensförmig auch zulässig sein kann und zulässig ist?
Ich fange mal in der Betriebsprüfung an mit Kooperation. Eine meiner ersten Erfahrungen in der Betriebsprüfung als junger BP-Sachgebietsleiter, ich habe gemerkt, der Prüfer beschwert sich, das läuft nicht, er kriegt die Unterlagen nicht. Und dann habe ich Jurist geschaut, was kann man da machen? Und dann habe ich in der AO ganz viel gefunden. Das kann man machen, das kann man machen, das rechtlich im Prinzip gar nicht so schwierig. Habe dann aber gewisse Erfahrungen gesammelt mit diesen Instrumenten und gemerkt, okay, das korrespondiert natürlich auch logischerweise mit vielen Rechtsschutzmöglichkeiten. Und die eine Frage ist, was ich rechtlich kann. Und die andere Frage ist, was klug ist und sinnvoll ist und das Ganze zu einer guten Lösung führt. Und wir sind, glaube ich, aufgrund der Komplexität der Sachverhalte und auch des Rechts nicht, also können wir gar nicht alles rechtlich lösen. Also den Sachverhalt immer in jedem Fall hundertprozentig aufzuklären und dann sozusagen diesen gedachten 100% feststehenden Sachverhalt einer richtigen rechtlichen Lösung zuzuführen, dafür bräuchten wir so viel Personal und damit würde man auch ja die Unternehmen so stark belasten. Das würde ja bedeuten, die müssten mitwirken und die müssten diesen ganzen Sachverhalt ja auch kennen. Wir haben ja auch ganz oft die Situation, wir müssten was wissen, aber kein Mensch weiß das noch, weil ja eben doch nicht Dokumentation so gemacht wird, wie sie theoretisch gemacht werden müsste. Sprich, man muss eigentlich kooperieren und das funktioniert ja auch zu einem großen Grad ganz gut. Und dabei aber im Auge zu behalten, dass das auch ein Risiko ist. Und da bin ich auch dem BGH durchaus dankbar, dass er dann sagt, Moment, an dem Punkt setzen wir mal ein Ausrufezeichen und sagen, das ist ein Flock, den wir einrammen und einen Orientierungspunkt. Also da sehe ich jetzt im Moment auch, ja, also das sehe ich nicht so kritisch. Das ist ja auch die Aufgabe der Gerichte. Aber ich glaube, dass wir im Alltag ohne Kooperation, sowohl in der Betriebsprüfung als auch in den Steuerstrafverfahren, die Aufgaben nicht lösen könnten, die wir haben. Und das ist auch in niemandes Sinne, wenn wir nicht kooperieren. Also die besten Betriebsprüfungen für alle Seiten, für den Staat wie für den Steuerpflichtigen und den Berater, sind diejenigen, wo man das Verfahrensrecht gar nicht braucht, wo niemand in die AO guckt. Mhm. Und auch da, also manchmal ist es einfach schlauer, gar nicht in das Recht zu gucken, sondern auf die Interessen zu gucken. Und gibt es da überhaupt Widersprüche? Und da muss man natürlich schauen, ist das rechtlich möglich? Und da sind es natürlich Grenzen gesetzt in Deutschland. Also zum Glück gibt es Instrumente und die Entwicklung geht ja auch in die richtige Richtung. Wir haben so Möglichkeiten wie tatsächliche Verständigung, aber wir können eben nicht, wie die Holländer, sagen, Betriebsprüfung, du zahlst 10.000 Euro und Schluss. Ja, das funktioniert halt in Deutschland nicht, da haben wir halt bestimmte Grenzen, aber man muss wahrscheinlich auch über diese Dinge nachdenken.
Aber ich glaube, Sie haben eben etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt, was eben auch dieser medialen Vorverurteilung, da wird hinter geschlossenen Türen irgendein Deal geschlossen und es liegt ja auch nicht daran, jedenfalls meistens nicht daran, dass die Steuergesetze so kompliziert oder zu kompliziert wären, sondern Sie haben eben völlig zu Recht gesagt, unsere Lebenswelt ist so komplex und unsere Sachverhalte, die zu beurteilen und zu lösen sind, sind so komplex. Und weil diese Lebenssachverhalte so komplex sind, sind auch die Gesetze komplex. Immer dieser pauschale Vorwurf, da wehren wir uns auch immer gegen, da verteidigen wir den Gesetzgeber, dieser pauschale Vorwurf, das Steuerrecht in Deutschland wird künstlich kompliziert gemacht, das ist sicherlich in weiten Teilen nicht zutreffend, sondern es liegt ganz einfach an der komplexen Wirklichkeit, in der wir leben und die wir lösen müssen. Sie haben gerade schon gesagt, ich habe dann mal in der BP in die AO geguckt. Jetzt als Leiter des Strafsachenfinanzamtes gucken Sie ja nicht nur in die AO, Sie gucken auch in die StPO, in die Strafprozessordnung und finden da aus unserer Sicht doch einen ganzen Werkzeugkasten an Instrumentarien. Und wir haben uns in der Vorbesprechung schon etwas darüber ausgetauscht, wie Ihre Auffassung dazu ist, dass in den Medien ja teilweise, nicht nur in den Medien, aber in der Bevölkerung teilweise so das Gefühl vorherrscht, ja, da ist die Finanzverwaltung der hochkomplexen Beratungswirtschaft, der Beraterschaft ja ausgeliefert. Wir sagen ja immer, wir sehen die Finanzverwaltung da absolut auf Augenhöhe, aufgrund der weitgehenden Eingriffsmöglichkeiten, die sie hat. Wie sehen Sie das, Herr Kläne?
Wirklich sprechfähig bin ich da nur für die AO, also tatsächlich für den steuerlichen Bereich. Während ich bei der StPO, muss ich sagen, das könnte ich Ihnen in 1-2 Jahren beantworten. Ich bin jetzt relativ frisch in die Steuerfahndung gewechselt und gucke da rein, aber das wäre zu früh, um zu sagen, das Instrumentarium ist eigentlich da. Also für die Abgabenordnung kann man schon sagen, da liegt einiges im Werkzeugkasten für die Betriebsprüfung. Es wird allerdings sehr vorsichtig angewandt und das halte ich ja auch für richtig. Und das gilt sowohl für Druck- oder Zwangsmittel, also dass ein Zwangsmittel mal, also ein formales Zwangsmittel in der Betriebsprüfung angewandt wird, kommt ja kaum vor. Und auch Verzögerungsgeld und andere Dinge, das ist ja die absolute Ausnahme, dass man dazu greift. Und auch bei der digitalen Betriebsprüfung, so als Beispiel, da werden ja die zustehenden Rechte bei Weitem nicht ausgereizt. Ich weiß nicht, ob wir nachher noch zur digitalen Prüfung Datenzugriff kommen. Was die Finanzverwaltung da darf, in welchem Umfang, das ist ja schon eine ganze Menge. Also wir dürfen ja doch auf alle aufzeichnungs- und aufbewahrungswichtigen Daten zugreifen. Und das ist schon ein ziemlicher Umfang. Man beschränkt sich ja sehr häufig auf die Buchhaltung und die Belege. Und da, das ist die spannende Frage, wie weit sich das in Zukunft ändert. Na, da kommen wir dann später vielleicht bei DAX 7 nochmal dazu, bei der einheitlichen digitalen Schnittstelle.
Vielleicht da direkt mit einer Anekdote geantwortet. Als ich hier im Jahr 2006 dann nach meinem Referendariat als Anwalt angefangen habe, kam ich eines Mittags mal hier in die Bibliothek und da standen gefühlt 20 Umzugskartons drin. Ich habe eine Sekretärin gefragt, ob wir wieder umziehen. Die Antwort war, nee, das ist ein Strafverfahren. Ja, so sieht also ein Strafverfahren aus, wenn es ausgewachsen ist. Und das führt mich genau, lieber Kleine, zu der nächsten Frage. Damals hat man das also alles in Papier bearbeiten müssen. Diese ganzen Daten, sowohl die ja irgendwie von dem Betriebsprüfer oder hier von dem Steuerfahnder durcharbeitet werden müssen, aber auch von dem Anwalt, die liegen ja heutzutage überwiegend in digitaler Form vor. Und da hat die Finanzverwaltung, ist immer noch der Gesetzgeber, ja versucht in den letzten Jahren große Schritte nach vorne zu machen, jedenfalls Möglichkeiten zu schaffen, eben nicht ganz zuletzt auch durch das DAG 7 Umsetzungsgesetz. Wie ist denn da Ihre Wahrnehmung in der Finanzverwaltung? Spielt das eine sinnvolle Rolle? Wie ist da die faktische Umsetzung dieses Umsetzungsgesetzes eigentlich ganz oder schon teilweise gelungen?
Ja, da müsste man vielleicht noch ein bisschen konkreter werden. Wir haben ja in 147b eine Ermächtigungsvorschrift geschaffen, also wurde geschaffen fürs BMF, einheitliche digitale Schnittstellen für Datenverarbeitungssysteme zu definieren. Und die gibt es ja aktuell schon im Bereich Lohnsteuer, digitale Lohnschnittstelle. Und die gibt es im Bereich der Kassendaten, DSFIN, VK und der Paragraph. Also was ist eigentlich die Folge? Also die Aussage ist ja, wir wollen eben nicht nur auf die klassischen Daten zugreifen, sondern auch auf andere Datenverarbeitungssysteme. Warum? Weil in diesen Systemen steuerrelevante Daten stecken. Wir haben aber Probleme technischer Art und der Aufwand ist so hoch. Und um dort eben einen einfachen Zugang zu den Daten zu schaffen, formuliert man einheitliche digitale Schnittstellen. Im Bereich der Kasse, glaube ich, super wichtig, super gut. Weil das Problem in der Vergangenheit war ja, dass fast alle Kassensysteme manipulierbar waren. Man hat die Daten am Anfang gelöscht, später überarbeitet durch sogenannte ZEPA. Das heißt, man musste diese Daten sowohl sichern als auch einen ordentlichen Transfer in die Finanzverwaltung organisieren, um dieser Sache Herr zu werden. Und das ist zwar handwerklich auch mit gewissen Mängeln behaftet, allerdings ist das schon genau der richtige Weg gewesen. Zu sagen, diesen Risikobereich müssen wir einhegen und dort bessere Prüfungsvoraussetzungen für die Finanzverwaltung schaffen. Und jetzt ist ja die Idee, diesen Ansatz, Daten sichern und auch eine klare Schnittstelle zur Finanzverwaltung zu schaffen, die wird ja ausgeweitet. Als nächstes dann Buchführungsdaten-Schnittstellenverordnung. Und richtig spannend wird es natürlich dann für weitere Systeme. Also wie gesagt, im Bereich der Kasse, glaube ich, zwingend notwendig. Und in den anderen Bereichen wird das eine Riesenaufgabe werden. Also schon bei den Buchführungsdaten wird das ja bedeuten, dass wahrscheinlich bestimmte Systeme, mit denen die Unternehmen arbeiten, vor dem Ausstehen und Systemwechsel dadurch erzwungen werden. War bei der Kasse übrigens auch so. Es gibt also auch Kassenhersteller, die haben wegen dieser einheitlichen digitalen Schnittstelle, wegen der TSE, den deutschen Markt verlassen. Und ob ich das hinbekommen kann, das wirklich so für alle Systeme zu etablieren, in denen steuerrelevante Daten stecken, da bin ich skeptisch, weil das geht so schnell, dass wieder ein neues Datenverarbeitungssystem entsteht, dort auch steuerlich relevante Daten drin stecken. Und da müsste ich quasi eher so wie beim Auto mit so einer Art TÜV vielleicht sagen, Moment, Moment, wenn du das steuerlich benutzt, muss diese Software bestimmte Anforderungen erfüllen. Und das haben wir im Moment nicht. Ich habe eine Wahlfreiheit bei der Software. Das ist so das Grundproblem. Und ich kann alles damit machen. Da stecken auch steuerrelevante Daten drin. Das weiß aber weder der Unternehmer selbst, der merkt das gar nicht. Und für die Beratung ist das eigentlich auch gar nicht zu erfassen. Also wissen Sie, wie viel, sag ich mal, steuerlich relevante Daten Ihre Mandanten haben und dem Finanzverwalter, der Finanzverwaltung zur Verfügung stellen müssten? Ne? Das ist eigentlich kaum zu lösen.
Ja, und vor allen Dingen, noch leben wir ja in einer Gesellschaftsform, die das Recht der Privatautonomie kennt. Und da wird ja schon sehr weitgehend eingegriffen. Das konnten wir ja gerade schon heraushören. Und dass man als Finanzbeamter den Zugang zu sämtlichen steuerrelevanten Daten haben möchte, kann ich auch nachvollziehen, aber ich will es mal ein bisschen profaner runterbrechen. Herr Kleene, was halten Sie von einem Bargeldverbot?
Ein Bargeldverbot, das glaube ich, ist keine gute Idee. Es ist schon eine gute Idee, das glaube ich auf jeden Fall, Bargeldobergrenzen einzuführen und zu sagen, bestimmte Rechtsgeschäfte sind mit Bargeld so nicht abzuwickeln. Also strengere Regeln im Bereich der Obergrenzen. Aber das Bargeld komplett abzuschaffen, also ich glaube, das geht gar nicht. Also das halte ich für unrealistisch. Das macht ja auch kein Land der Welt.
Ja, also, aber es wird ja durchaus, international wird das ja durchaus diskutiert. Aber für mich wäre das auch tatsächlich dieser Satz dann, ich habe nichts zu verbergen, den mögen wir überhaupt nicht. Es kommt nicht darauf an, ob man etwas zu verbergen hat oder nicht. Aber es ist ja schon eben auch ein weitgehender Einschnitt in die Freiheit des Einzelnen, wenn man das in Betracht zieht. Andere Staaten ziehen das ja durchaus in Betracht und diskutieren das. Okay. Ich kann Ihnen jetzt keinen konkreten Staat nennen, aber ich habe es jetzt in den letzten, würde ich mal sagen, anderthalb Jahren mehrfach gelesen, dass es diskutiert wird. Der Herr Wendt beispielsweise, Präsident des Verbraucherschutzes in Hessen, der hält Vorträge darüber, was von einem Bargeldverbot zu halten ist. Da habe ich nur eine gewisse Nähe, wenn ich ihn in der Öffentlichkeit verfolge, weil er mal Geschäftsführer des Deutschen Anwaltvereins war, mit dem wir sehr verbunden sind. Aber da beispielsweise sehe ich auch in den sozialen Medien, dass das als Thema ernsthaft diskutiert wird. Aber das wäre für mich ganz einfach etwas, wo es nicht darum geht, habe ich etwas zu verbergen oder nicht, sondern das wäre einfach etwas, was auch mit Freiheit zu tun hat.
Also wenn ich das, ich glaube auch Bargeldverbot, aber ich hätte tatsächlich gedacht, das ist an sich eine Phantomdiskussion. Das ist eine Bargeld, also ich glaube, Deutschland ist von einem Bargeldverbot so weit weg, dass man darüber gar nicht ernsthaft diskutieren muss. Mich würde dann eher ein bisschen stören, wenn diese Diskussion aufgemacht wird, um von sowas wie Bargeldobergrenzen abzulenken. Also ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, dass man Immobilien in unbegrenzter Höhe mit Bargeld bezahlen kann oder Gold oder andere Dinge. Also da glaube ich, ist es schon ganz gut, dass wir uns internationalen Standards anpassen. Da hat Deutschland ja jahrelang sehr großzügige Grenzen gehabt. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass ein Bargeldverbot dann ein bisschen instrumentalisiert wird, die Diskussion, jetzt nicht bei Ihnen, ne? Aber bei anderen vielleicht, um eben von dem eigentlichen Thema, das man diskutieren will, abzulenken.
Was ja auch nahtlos an das Thema anknüpft, sind Kryptowährungen, allen voran der Bitcoin, der ja im Mainstream jetzt seit ein paar Jahren angekommen ist, also aus diesem Nerdy-Bereich raus. Zum einen eben als normales Anlageobjekt, zum anderen aber muss man ehrlicherweise sagen, auch wegen der fehlenden Überwachung im Prinzip, ein Umfang, Vehikel für Geldwäsche etc. ist. Wie sind da Ihre Erfahrungen oder sozusagen die Erfahrungen der Steuerfahndung mit diesen neuen Zahlungsmitteln? Welche Rolle spielt das in Ihrem Alltag bereits?
Das ist für uns natürlich ein ganz wichtiges Thema. Man muss sich ja nur, bleiben wir mal nur bei Bitcoin, ne? Das ist ja so die gängige Kryptowährung, gibt natürlich noch viel mehr in dem Bereich. Da hat ja der Gregor Danielmeier auch schon einiges zu erzählt in dem Podcast. Das ist natürlich klar, dass in diesem Jahr bei den Kurssteigerungen vermutlich einiges an Arbeit auf die Finanzverwaltung in den Jahren zukommt. Und da haben wir natürlich einen gewissen Vorteil dadurch, dass wir, was in diesem Jahr passiert, noch viele, viele Jahre später unter die Lupe nehmen können. Das ist positiv wie negativ, muss man ja ganz klar sagen. Positiv, wenn man jetzt die schwarzen Schafe im Auge hat, haben wir noch relativ viel Zeit, uns darum zu kümmern, wie werden wir an diese Sache herangehen. Und das tun wir auch. Also das heißt, es dauert relativ lange, ne, bis so ein Zeitraum, ne, bei Steuerhinterziehung in großem Ausmaß sind 15 Jahre unter Umständen. Und bei bestimmten Konstellationen geht es ja noch weiter zurück. Das kann man auch durchaus kritisch sehen. Aber wir haben im Moment ja eine Situation, dass wir, wenn wir einen Sachverhalt mal aufdecken und dann auch wissen, wie wir an die Sache rangehen, relativ weit zurückverfolgen können. Und das ist vielleicht auch die Botschaft, die ich hier verkünden kann. Gehen Sie zu Streckmark Schwedhelm und machen Sie eine Selbstanzeige.
Ja, das ist natürlich in der Tat, was Sie da ansprechen, ein ganz, ganz großes Problem, auch für die Mandantinnen und Mandanten, die sagen, ja, also dann kommt die Finanzverwaltung 8 Jahre später um die Ecke und die Mühlen mahlen langsam. Und auch bei Cum-Ex beispielsweise wird ja der Vorwurf erhoben, da kommt die Finanzverwaltung dann Jahre später erst zum Problem. Und im Nachhinein, wenn man in Ruhe alles analysiert hat, wenn man in Ruhe alles geprüft hat, da kann man auch alles besser wissen im Nachhinein. Das ist natürlich etwas, was wir häufig von unseren Mandantinnen und Mandanten hören. Aber das ist auch der Lebenswirklichkeit und dem Lebenssachverhalt geschuldet, glaube ich.
Ja, ich verstehe ja auch, es trifft ja auch nicht nur die schwarzen Schafe, da steckt ja das Problem. Ich habe ja mit denen, die von Cum-Ex profitiert haben oder jemand, der da in hohem Ausmaß Steuern hinterzieht, da habe ich ja wenig Probleme damit, wenn ich dann über weite Zeiträume zurückgehen darf. Was die Sache schwierig macht, dass es ja auch weiße und graue Schafe trifft. Und deswegen ist ja so eine Geschichte, die mich antreibt, wie bekomme ich das hin, dass ich die weißen Schafe möglichst wenig belaste durch meine Maßnahmen, ja, und auch möglichst wenig graue Schafe habe? Also dass diese, sag ich mal, Unwägbarkeiten eben nur wenige treffen. Ja, das finde ich die spannende Frage. Und das ist auch das, was mich zu Fortbildung auch für Steuerberater treibt, wo ich sage, so, ne, müsst ihr euch verhalten und sie kümmern sich auch um Compliance, ne, damit man eben nicht ins Visier gerät und da, wo dann, ich sag mal, die Finanzverwaltung ihre Energie verschwendet, ne, auf die falschen Kunden. Ne? Also das ist für mich so die spannendste Frage überhaupt. Das ist also, und das ist auch das immer das Problem, wie sie das Sieb verschieben, ne, das Raster. Ne, sie haben natürlich auch immer Auswirkungen auf welche, die sie eigentlich nicht treffen wollen. Ja. Und die beschweren sich natürlich auch zurecht.
Und das sind unsere Mandantinnen und Mandanten, Herr Kläne.
Andere ja, haben wahrscheinlich.
Das Schöne ist ja, überall, wo Leistungsfähigkeit ist, sind die Steuern. Und das ist auch gut so. Wir sind ein Steuerstaat, finanzieren die gesamte Daseinsvorsorge, alles über Steuern. Aber überall, wo Steuern sind, wird auch hinterzogen. Und genau wie Sie, wir kennen keinen Bereich, keine Personengruppe, ob es der Pfarrer ist, der Finanzbeamte. Wir haben hier schon jeden Sitzen gehabt, der eben auch mal zu den dunkelgrauen oder schwarzen Schafen gehört hat. Umso wichtiger ist es, welche Aufgaben Sie in der Steuerfahndung wahrnehmen. Wir eben, um hier sozusagen im Sinne eines Diskurses das Gleichgewicht herzustellen. Wir danken Ihnen ganz herzlich, dass wir Sie hier heute begrüßen durften in unserem Podcast. Vielen Dank, lieber Herr Kläne.
Tschüss, Herr Kläne.
Tschüss.